Was war der Lieblingspsalm von Martin Luther? Weiß das jemand? Der Lieblingspsalm von Martin Luther. Gar nicht so leicht. Es ist der Psalm, den wir heute gebetet haben. Psalm 118. Wir können ihn auch nochmal aufschlagen. Die Nummer 747. Das ist tatsächlich der Lieblingspsalm von Luther. Warum? Nicht nur, weil er zwischen dem kürzesten und dem längsten Psalm steht, das ist nicht entscheidend. Das Entscheidende ist, dass Luther darin besonders deutlich Christus entdeckt hat. Den österlichen, auferstandenen Herrn und Gott. Psalm 118, den beten wir oft zu Festtagen, zu Ostern, zu Hochzeiten. Jesus Christus hat ihn selber gebetet, wahrscheinlich beim letzten Mal. Denn der Psalm gehört zu den Hallelpsalmen 113 bis 118. Das ist so wie eine Festtagsliturgie der Juden. Psalm 118, ein großartiger, ein wunderbarer Psalm. Heute Nachmittag ist Konfirmation in Obergrinitz und eine Konfirmandin hat sich auch einen Spruch hier ausgewählt. Es gefällt mir gut, da freue ich mich immer, wenn die Konfis schöne Sprüche für ihr Leben auswählen, nicht irgendwas Oberflächliches, sondern etwas, was richtig Kraft hat. Der Psalm 118, Vers 14, da heißt es, der Herr ist meine Macht und mein Psalm und mein Heil. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und mein Heil. In einer neueren Übersetzung, da heißt es, vom Herrn kommt meine Kraft. Ihm singe ich mein Lied, er hat mich gerettet. Ja, woher kommt meine Kraft? Wir sagen oft, das ist meine Stärke oder von dem und dem, der kann gut organisieren oder das und das gut, das ist seine Stärke. Ja? Das müssen wir auch oft bei Bewerbungen angeben oder werden gefragt, Stärken und Schwächen. Was ist deine Stärke? David betet, der Herr ist meine Stärke. Nicht irgendjemand gibt mir Kraft und macht mich stark. Der Herr ist meine Stärke. Wenn Gott meine Stärke ist, dann ist es offenbar auch nicht mehr so nötig, dass ich selbst stark sein muss. Ich kann im Glauben sagen, wenn Jesus meine Stärke ist, brauche ich in Schwierigkeiten nicht zu resignieren. Weil du, Jesus, meine Stärke bist, dann brauche ich nicht Böses mit Bösen zu vergelten. Weil du, Jesus, meine Stärke bist, muss ich nicht schlecht über andere reden. Weil du, Jesus, meine Stärke bist, kann ich auch Kritik ertragen, auch wenn sie wehtut. Weil du, Jesus, meine Stärke bist, kann ich auch Sünde widerstehen, denn du hast über die Sünde gesiegt. Woher kommt meine Kraft? Wer ist meine Stärke? Immer wieder ein Thema. Im Evangelium haben wir es gehört, das wunderbare Weinstockgleichnis. Meine Stärke kommt doch nicht irgendwie aus der Rebe selbst, sondern meine Stärke kommt vom Weinstock, von den Wurzeln. Dort kommt meine Kraft her. Es ist ein Bekenntnis. Der Herr ist meine Kraft, mein Psalm und mein Heil. Es ist ein Bekenntnis. Ich habe das so erlebt. Es ist aber auch eine Zusage. Von nirgendwo anders hole ich meine Kraft. Nirgendwo anders soll meine Macht sein. Nicht irgendeine andere Quelle soll mich stark machen. Nicht irgendein anderes Wasser möchte ich trinken. Das Wasser der Anerkennung oder das Wasser von Äußerlichkeiten, von Leistung und guten Noten. Ich möchte nur das Wasser des Lebens von Christus trinken und mich daran stärken. Ihm singe ich mein Lied. Er ist mein Psalm. Wir jubeln heute Gott zu in diesem Gottesdienst Jubilate. Und die Frage ist, wem jubeln wir im Alltag zu? Man hat den Eindruck, dass die meisten Menschen ja vor allem beim Fußball noch jubeln. Aber wem jubeln wir denn wirklich zu? Wer bekommt denn unsere Anerkennung und Wertschätzung? Wer bekommt denn unseren Jubel? Wer bekommt unsere Anbetung, unsere Liebe? Wer bekommt unsere Zeit? Wem singe ich Loblieder? David hat entschieden, der Herr ist mein Lobgesang, der Herr ist mein Psalm. Gott selber ist der Anlass für das Singen, er ist der Inhalt der Lieder. Wir wollen Gott singen, darum singen wir auch immer wieder viele Lieder im Gottesdienst, auch wenn manche vielleicht sagen, Singen ist gar nicht so meins. Gott ist mein Psalm, er ist mein Lob, er ist der Grund unserer Anbetung. Nicht einfach so, sondern weil er uns gerettet hat. Der Herr ist mein Heil, der Herr ist meine Rettung. Ein wunderbares Bekenntnis. Und doch ist es auch immer wieder gut zu überlegen, wovor hat uns denn Gott gerettet? Wovor rettet uns Gott denn? Brauchen wir denn überhaupt noch seine Hilfe? Ist es nötig, dass Gott uns rettet? Gott rettet uns aus Angst, aus Schuld, aus Tod, aus Einsamkeit, aus Minderwertigkeit, aus Ausgestoßensein, aus unserer Verlorenheit. Im Psalm 118 ist dieser wunderbare Vers 22, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Der Grund unserer Rettung ist allein Jesus Christus. So banal das klingt, aber wenn ich wirklich verloren bin, wenn ich wirklich Hilfe brauche, dann kommt es darauf an, dass ich das auch in Anspruch nehme. Wenn ich Angst habe, ruft er mir zu, fürchte dich nicht. Vers 5 vom Psalm 118, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. In der Schuld ruft mir Jesus zu, dir ist vergeben. Im Psalm 118, Vers 19, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Seine Güte währt ewiglich. Im Tod und in Todesangst ruft mir Jesus zu, ich lebe und du sollst auch leben. Vers 17 in unserem Psalm, ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. In Einsamkeit ruft mir Jesus zu, ich bin bei dir, ich bin dir nah. Vers 7 von unserem Psalm, da heißt es, der Herr ist mir nah, der Herr ist mit mir. In Minderwertigkeitsgefühlen ruft mir Jesus zu, du bist geliebt. Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wenn ich mich ausgestoßen fühle, dann ruft mir Jesus zu, du bist mir wichtig. Vers 13, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Wenn ich mich verloren fühle, ruft mir Jesus zu, ich habe dich gefunden, ich rette dich, ich helfe dir. All das wissen wir, aber wenn es hart auf hart kommt, ist es gut, das immer wieder zu hören und auch in Anspruch zu nehmen. Von Gott kommt unsere Kraft. Ihm singe ich mein Lied, weil er uns rettet. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Der Herr ist meine Macht, mein Psalm und mein Heil. Ein wunderbarer Psalm, wo das alles schon drinsteckt, alles, was uns Christus schenkt. Dieses Bekennen auf diesen Psalm, auf diese Wahrheiten unseres Glaubens ist wichtig. Aber der Glaube an Gott ist nicht nur ein Lippenbekenntnis am Sonntag. Unser Glaube muss sich am Montag, im Alltag bewähren. Unser Glaube muss praktisch gelebt werden. Er muss unser Denken und Tun prägen. Wie rede ich? Wie gehe ich mit anderen um? Die Nachfolge hat Folgen. Es gab mal ein Lied, Leben mit Jesus hat Folgen. Und davon erzählt der Sohn von David, König Salomo. Er sagt, im Alltag ist das Entscheidende die Weisheit. Da wird Glaube konkret, wenn ich weise lebe. Das Buch der Sprüche ist das Buch der Weisheit. David hat die meisten Psalmen geschrieben und sein Sohn Salomo die meisten Sprüche, die Weisheit. Beides gehört zusammen, das Loblied des Glaubens und das weise Leben im Alltag. Salomo hatte die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern er hat sie geschenkt bekommen von Gott. Und wir kennen diese wunderbare Geschichte, aber ich möchte Sie daran erinnern. Im Traum, da träumt Salomo in Gibeon. Der Herr erscheint ihm und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo erzählt dann einiges. Du hast meinem Vater David große Barmherzigkeit getan und du hast ihm große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen soll, wie es denn jetzt auch ist. Er spricht von sich selbst. Aber ich bin noch jung und weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen der Menge keiner zählen noch berechnen kann. So willst du deinem Knecht, also Salomo selbst, so willst du mir ein gehorsames Herz geben, dass er das Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Und es gefällt Gott, worum Salomo bittet, und Gott spricht zu ihm: Weil du darum bittest und weder um ein langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Und das ist nicht nur ein Traum, sondern Realität. Direkt danach kommt die bekannte Geschichte mit den beiden Frauen, die Kinder bekommen und das eine Kind ist gestorben. Ich möchte es nicht ausdehnen, heute zum Muttertag, aber es ist eine herzzerreißende Geschichte. Das eine Kind, und da streiten sich nun die beiden Frauen. Und Salomo sagt so salopp: Dann teilt doch das Kind. Teilen ist an sich ja was Gutes, aber an dieser Stelle ja daneben. Aber bei diesem Vorschlag entbrennt das mütterliche Herz der echten Mutter dieses Kindes und sagt: Gib's der anderen. Und der weise Salomo weiß, wem das Kind gehört. Salomo, ein weiser Mann. Er ist lebensklug, erfahrungsklug, gottesklug geworden. Er ist nicht weise, weil er sehr klug ist, weil er einen hohen Intelligenzquotienten hat oder weil er viel weiß. Salomo ist nicht weise, weil er erfolgreich ist und König geworden ist. Salomo ist auch nicht weise geworden, weil er eine ganze Menge von klugen Kalendersprüchen in seiner Wohnung, in seinem Tempel hängen hat oder ganz viele Kalenderweisheiten im Kopf hat. Salomo ist weise, weil die Furcht des Herrn sein Anfang ist. Echte Lebensklugheit, echte Einsicht, echte Alltagsklugheit. Das heißt, dass ich im richtigen Moment die richtigen Dinge sage, entscheide und tue. Echte Weisheit beginnt dort, wo ich Ehrfurcht und Respekt vor Gott habe und ihm vertraue. Weisheit kommt von oben, Weisheit schenkt Gott. Jakobus 3, Jakobus schreibt eine ganze Menge über die Weisheit, zum Beispiel: Die Weisheit von oben, von Gott, ist zuerst lauter, also ehrlich, dann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten. Und in Sprüche 8, ein wunderbares Kapitel, da wird die Weisheit zu einer Person. Die Weisheit wird wie eine Person dargestellt und sie wird dargestellt als eine Person, die von Anfang der Schöpfung da war. Sie wird als Liebling, als Lieblingskind übersetzt. Das ist ein ganz seltsames Wort. Es kann auch mit Pflegekind oder Zögling übersetzt werden. Viele Christen haben darin Christus gesehen, die Weisheit in Person, die von Anfang der Schöpfung an da war. Sprüche 8, auch dort, genauso wie in Psalm 118, leuchtet Christus schon auf. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus: Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit. Und in ihm, in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Jesus Christus in uns, er ist unsere Weisheit. Er möge uns führen und leiten, weise zu handeln. Nicht selbstsicher, nicht selbstklug. Weisheit ist bescheiden, suchend und fragend. Salomo sagt in den Sprüche 26 zum Beispiel: Wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Weisheit ist nicht, dass ich mich für weise halte. Wenn uns aber an Weisheit mangelt, ist es nie das Problem. Dann wird in der ganzen Bibel immer wieder berichtet, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gebe ihm reichlich. Ich habe einen schönen Text gefunden zur Weisheit, der das ganz gut trifft. Dumme Menschen verurteilen, kluge Menschen urteilen, weise Menschen teilen. Dumme Menschen binden, kluge Menschen verbinden, weise Menschen lassen los. Dumme Menschen sind überheblich, kluge Menschen sind selbstsicher, weise Menschen sind erlöst. Dumme Menschen leben vom Schein, kluge Menschen leben vom Streben, weise Menschen leben im Sein. Dumme Menschen sehen Zwietracht, kluge Menschen suchen Eintracht, weise Menschen sind eins. Dumme Menschen wehren sich mit Waffen, kluge Menschen waffnen sich mit Worten, weise Menschen entwaffnen mit der Liebe Gottes. Dumme Menschen lassen sich gehen, kluge Menschen beherrschen sich, weise Menschen lassen sich führen. Dumme Menschen sind ängstlich und drohen, kluge Menschen dulden und ertragen, weise Menschen verzeihen und vergessen. Dumme Menschen finden sich klug, kluge Menschen meinen weise zu sein, weise Menschen halten sich für einfältig. Das klingt sehr gut und wir alle merken, das schaffen wir nicht ohne die Hilfe von Jesus. Und ich schließe mit einer Geschichte. Da zieht ein junges Ehepaar in eine neue Nachbarschaft. Und am nächsten Morgen beim Frühstück, da sieht die Nachbarin die junge Frau da draußen beim Aufhängen der Wäsche. Und die Nachbarin sagt, die Wäsche von der jungen Frau, die ist aber nicht besonders sauber. Sie weiß nicht so richtig, wie man gut wäscht. Vielleicht braucht sie auch ein besseres Waschmittel. Der Mann, der guckt auch mit zu, der Nachbarsmann aber bleibt still. Jedes Mal dann, wenn die junge Frau ihre Wäsche zum Trocknen aufhängt, macht die Nachbarin die gleiche Bemerkung. Ungefähr einen Monat später sieht die Nachbarin schöne, saubere Wäsche an der Leine hängen und sagt zu ihrem Mann überrascht, schau, die junge Frau, sie hat gelernt, wie man richtig wäscht. Ich frage mich, wer ihr das beigebracht hat. Da sagt der Mann, ich bin heute Morgen etwas eher aufgestanden, ich habe unsere Fenster geputzt. So ist es im Leben. Was wir beim Betrachten anderer sehen, hängt auch von der Reinheit des Fensters ab, durch das wir durchschauen. Jesus ist in unserem Haus, er ist unsere Weisheit und er hilft uns beim Scheibeputzen.